Wir waren unterwegs, wahrscheinlich zu dem ältesten Bauwerk, das es auf den Philippinen gibt. Aber es war kein Bauwerk, wie wir uns das vielleicht so vorstellen, Stein auf Stein, sondern es war ein Bauwerk, wo der Stamm der Ifugao schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten dran baut. Es sind die berühmten Reisterrassen im Norden der Philippinen. Und es ist dort ein sehr hügeliges Gebiet. Und so haben dieser besondere Stamm, die Ifugao, wie gesagt, viel Arbeit investiert, um an diesen Terrassen, an diesen Hängen eben Terrassen anzulegen, um Reis dort anzubauen. Ein beeindruckendes Bauwerk. Und wenn man in Asien so unterwegs ist, ob groß oder klein, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen, bevor man eine Reise antritt, dass gesundheitlich alles in Ordnung ist. Und so waren wir auch dort im Norden der Philippinen unterwegs. Unsere Kinder waren damals noch etwas kleiner, wie man sehen kann. Und wir haben gut aufgepasst. Alles in Ordnung, genau geschaut, was wir essen. Denn wir hatten dann eine Nachtfahrt anzutreten mit dem Bus nach Manila zurück. Und diese Fahrt durch den Nordteil der Insel Luzon, der führte eben durch Berge und Täler und Schluchten. Und wir haben relativ schnell verstanden, der Busfahrer, der diesen Nachtbus steuerte, der hatte einen rasanten Fahrstil. Also das ging immer von einer Kurve in die andere und der Bus war voll bepackt. Wir saßen mittendrin, etwas beengt, zu viert. Und so ging es los. Und es war schon dunkel, so fuhren wir in die Nacht Richtung Manila. Und irgendwann ging es dann los. So, man spürte schon so dieses Geräusch unserer beiden Kinder. Und wir konnten gar nicht so schnell reagieren, wie wir hätten reagieren müssen. Und sie waren dabei, sich beide zu übergeben. Könnt ihr euch die Situation ein bisschen vorstellen? Also wir sitzen nach wie vor in diesem Nachtbus. Es geht immer von der linken Kurve in die rechte Kurve. Gerade ist es etwas anders und es riecht etwas anders und ich greife nach unserem Rucksack, um in der Dunkelheit und natürlich immer von links nach rechts geschaukelt, das Handtuch zu suchen, um zumindest ein bisschen was aufzuwischen. Dummerweise war das Handtuch ganz unten im Rucksack. Also so befinde ich mich da im Rucksack auspacken in den Gängen und mir kommt eine Frage in den Kopf, die mich sehr beschäftigt hat in diesem Moment. Wer fährt diesen Bus? Wer sitzt am Steuer und hat so einen Fahrstil drauf? Und natürlich konnte ich mir es nicht verkneifen, am Ende dieser Busfahrt ein kurzes Gespräch mit dem Busfahrer zu führen, weil vorher war das gar nicht möglich bei all den Dingen, die zu erledigen waren. Und man hat dann eine Antwort bekommen, die man manchmal in Ländern bekommt, gerade im asiatischen Bereich. Inshallah. Also Gott ist mit uns, Gott führt uns. Wenn er will, dass wir sicher ankommen, kommen wir sicher an. Stimmt, oder? Ja, natürlich. Gott sei Dank, dass wir das wissen dürfen. Aber haben wir nicht auch eine Verantwortung? Haben wir nicht auch eine Verantwortung, wie wir in diese Kurven fahren, mit welchem Tempo? Oder ob wir den Bus vielleicht ein bisschen besser kontrollieren, dass die Bremsen auch funktionieren, wenn sie funktionieren müssen? Wer sitzt am Steuer? Über dieses Thema möchte ich heute mit euch nachdenken. Nicht so sehr, um den Busführerschein zu erwerben, sondern grundsätzlich nachzudenken über unser Leben. Wer sitzt da am Steuer? Untertitel: Du kannst die Richtung oder ich kann die Richtung meines Lebens selbst bestimmen. Mit anderen Worten, Gott hat mir ja eine Verantwortung übergeben, wie ich mein Leben lebe, welche Entscheidungen ich treffe, so in den Entscheidungen des täglichen Lebens, wie wir gerade auch in der Kindergeschichte ein Stück gehört haben, oder auch letztlich bei den ganz wichtigen Entscheidungen. Heute soll es um die wichtigste Entscheidung überhaupt gehen. Es ist die Entscheidung, die mit Leben und Tod zu tun hat. Die Entscheidung für Gott oder gegen ihn. In der Bibel wird diese Entscheidung, diese besondere Entscheidung beschrieben als ein Schritt, den die Bibel Taufe nennt. Eine ganz besondere Entscheidung, die wichtigste, die es zu treffen gibt. Und Ich habe mir gedacht, heute für die Predigt, ich bringe euch drei Bilder mit, die für mich so dieses Thema der Taufe eigentlich sehr gut illustrieren. Also drei Bilder, die eine Art Entscheidungshilfe sein sollen oder eine Art Erklärung für diese wichtigste Lebensentscheidung. Und diese drei Bilder sind zum einen das Bild der Hochzeit, das Bild einer Waschstraße und das dritte Bild eines familiären Fitnessclubs. Das sind die drei Bilder, die mich beschäftigt haben in der Vorbereitung auf diese Predigt. Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen auf diesen Bildern. Gerade das dritte Bild, das ist der neu renovierte Fitnessraum im Burschenheim, wo viele angepackt haben. Lass uns ein bisschen nachdenken über diese drei Bilder, so unter diesem Thema, wer sitzt am Steuer? Fangen wir an mit Bild Nummer 1, das Bild der Hochzeit. Nun, das ist ein Bild, das ist einigen von uns sicherlich vertraut, die diesen Schritt schon gegangen sind. Manche sind vielleicht davor, es gibt da im September das ein oder andere Datum, habe ich mir sagen lassen. Das ist schon spannend. Was wäre eine Hochzeit ohne Vorbereitung? Also Hochzeit hält man ja nicht so nebenbei. Man überlegt sich das schnell, so aus dem Ärmel geschüttelt und sagt, jetzt feiern wir Hochzeit. Das braucht Vorbereitung, da muss viel bedacht werden. Das braucht zeitlichen Vorlauf, natürlich, keine Frage. Manchmal artet das sogar in Stress aus, aber das sollten wir vermeiden. Aber Hochzeit ist mehr als das. Hochzeit ist natürlich durch diese Vorbereitung ein bewusstes und reifes Ja-Sagen. Das braucht Zeit, das muss wachsen für die wichtigsten Entscheidungen im Leben. Und dann spielt sich Hochzeit natürlich immer auch in einem ganz besonderen Rahmen ab. Heiraten tut man nicht zu Hause irgendwo im Zimmer, sondern Hochzeit ist ein öffentliches Bekenntnis. Das sind so diese drei besonderen Gedanken, die ich ein bisschen mit euch durchdenken möchte in diesem ersten Bild, das Bild der Hochzeit. Fangen wir an mit der Vorbereitung. Naja, und wenn ich an die Vorbereitung denke, denke ich natürlich an meine eigene Hochzeit, die ja schon einige Jahre zurückliegt. Ganz genau gesagt müssten das 22 Jahre jetzt sein. Und unsere Hochzeit hat auf Sizilien stattgefunden, Heimat meiner Frau. Und ich muss euch gleich gestehen, ich war nicht gut vorbereitet für meine Hochzeit. Meine Familie war da, meine Freunde waren da, unsere Freunde, unsere Familie war da. Wir hatten ein schönes Lokal ausgesucht, das Wetter war sizilianisch warm. Alles war vorbereitet und da standen wir. Weißt, mein Trauzeuge stand neben mir und die Familie. Wir standen in der sizilianischen Sonne und warteten. Naja, wenn die Braut fünf bis zehn Minuten zu spät kommt, das ist ja im Rahmen, da muss man sich noch keine Sorgen machen. Aber wenn es dann schon über eine Stunde ist, kommt man schon ins Schwitzen. Ja. Das Schlimmste, was bei einer sizilianischen Hochzeit passieren kann, ist, dass die Braut fast pünktlich kommt. Auf die Braut muss man warten. Aber ich stand da und war schlecht vorbereitet auf die Kultur meiner Frau. Jesus greift das Bild der Hochzeit an einigen Stellen auf. Und ich möchte gerne eine mit euch aufschlagen. Es ist eine Gleichnisrede. Wir finden sie im Matthäusevangelium und hier in Kapitel 25. Die ersten 13 Verse, diese gleichnishafte Rede, also Jesus erzählt eine Geschichte, um einen wichtigen Punkt zu machen hier, eine wichtige zentrale Aussage. Schauen wir es uns zusammen an und lasst uns nachschauen, ob wir das erspüren können. Und was geht es Jesus, wenn er diese Geschichte hier im Matthäusevangelium Kapitel 25 erzählt? Ich freue mich, wenn wir das zusammen aufschlagen können. Matthäusevangelium Kapitel 25, die Geschichte von den klugen und den törichten Jungfrauen. Und wir können hier ab Vers 1 Folgendes lesen. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.
Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus greift das Bild der Hochzeit hier auf. Sicherlich von der Abfolge ein bisschen anders, wie wir heute Hochzeit feiern. Aber was ist seine entscheidende Botschaft hier? Und mein Eindruck ist, Jesus redet in diesem Gleichnis ja von zwei verschiedenen Gruppen. Das sind die törichten Jungfrauen und die klugen Jungfrauen. Das sind die Jungfrauen, die kein Öl haben und das sind die Jungfrauen, die Öl haben. Das sind die Jungfrauen, die einschlafen und das sind die Jungfrauen, die wach bleiben. Das sind die Jungfrauen... Höre ich keinen Einspruch von euch? Ah, freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mit aktiv gestaltet. Das stimmt nicht. So ist die Geschichte nicht. Was sagt der Text? Ob Matthäus 25, Vers 5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden alle schläfrig. Ja, habe ich die Geschichte falsch verstanden? Alle werden schläfrig, alle sind Jungfrauen, alle warten auf den Bräutigam, alle bereiten ihre Lampen vor, alle haben sogar Öl letztlich. Was will Jesus uns sagen mit dieser Geschichte? Oder anders formuliert, worin besteht der Unterschied in den beiden Gruppen? Mir scheint, das ist der entscheidende Punkt. Worin besteht der Unterschied? Fünf haben sich das Öl rechtzeitig besorgt. Und fünf tun es zu spät. Und mein Eindruck ist, wenn wir bei Hochzeit sind und bei dem wichtigen Punkt der Vorbereitung, dieses Gleichnis erzählt Jesus, um uns zu verdeutlichen, Vorbereitung, bitte schön nicht auf den September, den August, den Juli schieben. Vorbereitung geht immer nur jetzt. Bereite dich jetzt vor, denn es gibt ein zu spät. Bereite dich jetzt vor, damit du eine reife Entscheidung treffen kannst. Vorbereitung jetzt, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt hier zu sein, den Jesus mit dieser Gleichnisrede unterstreicht. Also das Bild der Hochzeit, der wichtige Aspekt der Vorbereitung, damit wir eben ein reifes, ein bewusstes Ja sagen können. Und wenn wir an die Entscheidung für Gott denken, wenn die Bibel von Taufe spricht, spricht sie davon, dass Menschen, die reif sind und die eine reife Entscheidung getroffen haben, diesen Schritt gehen. Dass keine Babys gebadet werden, sondern dass es ein reifes Ja ist. Und dass dieses reife Ja dann eigentlich, ja, wie könnten wir das formulieren, das äußere Bezeugen einer inneren Handlung ist. Einer inneren Überzeugung ist ein öffentliches Bekenntnis. Diese Möglichkeit, diese freie Entscheidung hat jeder von uns, hat jeder Mensch. Und so könnten wir zusammenfassend sagen, du sitzt am Steuer und kannst dich für ein reifes und öffentliches Ja für Jesus entscheiden. Ein erstes Bild, das uns, glaube ich, einiges über diese wichtige Entscheidung des Lebens sagt. Ein zweites Bild, das ich mitgebracht habe, ist das Bild von einer einzigartigen Waschstraße. Ja, das Bild gibt es vielleicht nicht so genau wieder, was ich eigentlich meine. Eigentlich meine ich so eine Hochreinigungswaschstraße, eine Superwaschstraße. So, wir denken an die Zeit, wenn der Winter langsam zu Ende geht. Alle Autofahrer schauen sich ihr Gefährt an und sagen, es wird höchste Zeit, all die Salzreste, all der Schmutz, wir fahren in die Waschstraße und machen das Auto wieder schön sauber. Und schon merken wir, so ein Bild ist doch sehr begrenzt. Bei der Waschstraße, in der es in der Bibel geht, wenn es um Taufe geht, geht es nicht nur um eine äußere Reinigung, sondern es ist eine Superreinigung, könnten wir sagen. Die Waschstraße hilft uns nicht im Innenraum, da müssen wir noch selbst Hand anlegen. Gottes einzigartige Waschstraße ist eine Waschstraße, die uns äußerlich und innerlich reinigen möchte. Und dann noch was. Vielleicht kennt ihr diese Situation auch. Man fährt so durch die Waschstraße und wundert sich, warum sind diese Walzen eigentlich schon so dreckig? Ich meine, wird mein Auto wirklich sauber? Aber ich habe ja mitgedacht, ich habe mir schon einen extra Schwamm mitgebracht. Ich steige einfach in der Waschstraße aus und leg mit meinem Schwamm Hand an und poliere das Auto nochmal nach. Das macht wahrscheinlich niemand von uns. Und da trifft das Bild, finde ich. In dieser Waschstraße Gottes muss ich im Auto sitzen bleiben. Es ist etwas, was ich nur an mir geschehen lassen kann. Es ist ein Geschenk, für das ich nichts geben, nichts leisten kann, keinen Schwamm auspacken kann. Es ist eine besondere Waschstraße, diese Waschstraße, die die Bibel Taufe nennt. Und bei dieser Waschstraße geht es darum, wenn wir rausfahren, das Steuer in andere Hände zu übergeben. Mein Steuer Jesus zu übergeben, weil ich glaube, er kann mein Lebensauto besser lenken, als ich das selbst kann. Die einzigartige Waschstraße Gottes. Wäre das was? Zu sagen, eine Handlung, die alles abwäscht, was schmutzig in meinem Leben ist? Die Bibel erzählt an verschiedenen Stellen von Menschen, die genau diese Sehnsucht hatten. Und ich möchte einen zweiten Abschnitt mit euch aufschlagen. Wir finden ihn im Johannesevangelium. Und hier in Kapitel 3, ein Bericht einer Begegnung zwischen einem Menschen, zwischen Nikodemus und Jesus. Und mir scheint, genau diese Sehnsucht treibt diesen Mann an, Jesus aufzusuchen. Wirklich seine Probleme lösen lassen zu können von jemand, der mehr kann als er selbst. Diese Sehnsucht, rein zu werden. Johannes Evangelium Kapitel 3, auch hier freue ich mich, wenn wir es gemeinsam aufschlagen. Ich lese ab Vers 1, wo wir nicht nur eine Sehnsucht heraushören, sondern wo wir scheinbar auch eine Situation haben, dass jemand noch ein bisschen auf seinen Ruf achtet und sagt, lass mich lieber zu Jesus gehen, wenn es dunkel wird, wenn mich vielleicht nicht alle sehen. Und der dieses Gespräch eigentlich sehr nett sozusagen Smalltalk-mäßig beginnt. Johannes 3, ab Vers 1, wo es heißt: Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nikodemus begegnet Jesus oder Jesus Nikodemus. Und wir haben diese Geschichte gelesen, angefangen von Vers 1. Dieser Mann unter den Pharisäern, Nikodemus, der zu Jesus bei Nacht kommt und der sehr schön mit ihm redet. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, recht hast du geantwortet. Ich bin von Gott gekommen, ein großer Lehrer. Du hast richtig erkannt und ich freue mich über diese Erkenntnis und all deine Freundlichkeit. sagt die Geschichte hier nicht. Warum reagiert Jesus so? Tja, so direkt müssten wir sagen, oder? Jesus sagt in Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden. Eine Neugeburt muss stattfinden. Und in Vers 5 unterstreicht er nochmal und wieder kommt dieses wahrlich, wahrlich aus Wasser und Geist. Jesus scheint hier direkt auf den Kern des Problems zuzugehen. Er weiß, was im Herzen dieses Nikodemus stattfindet. Und er kommt zu dem Kern. Und wir haben schon hier und da gemerkt, wenn Jesus diese besondere Wortwiederholung hat, wahrlich, wahrlich, dann kommt etwas Wichtiges. Und die Aussage, Himmel ohne diese Neugeburt aus Wasser und Geist. Und auch hier sitzt jeder am Steuer seines Lebens und kann eine Entscheidung treffen, von Neuem geboren zu werden. Sozusagen ein Neuanfang, eine Umwandlung, eine Sinnesänderung aus Wasser. Und wir stellen fest, Wasser kann nicht etwas für Menschen sein, die perfekt sind, die keine Probleme mehr haben, sondern es muss noch was abgewaschen werden. Vielleicht ganz hartnäckiger Schmutz. Vor einigen Wochen las ich in einem Buch den Satz, so wenig wie ein Stabhochspringer den Mond erreichen kann, schaffen wir es, allein mit unseren moralischen Anstrengungen zu Gott zu kommen. Das schaffen wir nicht. Ein guter Hochspringer schafft vielleicht 5 Meter, aber niemals viel mehr. Das ist der Punkt. Aus Wasser und Geist, sagt Jesus hier zu Nikodemus. Der Geist Gottes macht den Unterschied. Seine Kraft, die allein unser Leben verändern kann. Das sind so einige Dinge dieser einzigartigen Waschstraße, diese Superreinigung, die ich nur geschehen lassen kann, wo ich letztlich ihm das Steuer übergebe. Und ich glaube, wir können zusammenfassen, du sitzt am Steuer und kannst dich für die Reinigung in der einzigartigen Waschstraße Jesus entscheiden. Steht, wie es für Nikodemus möglich war, so auch für uns. Hochzeit, Waschstraße und der familiäre Fitnessclub, so als drittes Bild, was mich bewegt hat, so in der Vorbereitung. Nun, der familiäre Fitnessclub. Vielleicht habt ihr ja auch so das eine oder andere Gerät zu Hause stehen, das euch helfen soll, fit zu bleiben oder vielleicht wieder fit zu werden. Vielleicht so kleinere Geräte, die man nutzen kann. Manch einer hat sogar eine ganze Hantelbank irgendwo stehen. Und vielleicht geht es ja auch manchmal so, dass ihr dran vorbeigeht, ein bisschen näher guckt und merkt, boah, da hat sich schon ganz schön Staub abgesetzt. Das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal wirklich was gemacht habe. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also, da komme ich vor einigen Wochen in Wien an einer Kreuzung vorbei und ich bin jeden Abend dort vorbeigekommen. Und da ist auf der linken Seite ein großes Gebäude und die haben nur eine riesige Fensterfront. Also die wollen scheinbar, dass man bewusst reinschaut. Es gibt keine Gardinen, es ist alles offen. Was sieht man dort, wenn man an der Ampel wartet? Und es war immer schon abends 9:30 oder 10. Das sind eine ganze Menge von Leuten unterschiedlichen Alters im Fitnessclub. Und ein Bild hat sich mir besonders eingeprägt. Da standen sie da, so 10, 12 Leute mit diesen Fitnessgeräten, so im Halbkreis. Und man hatte den Eindruck, der eine spornt den anderen an und die waren da am Strampeln wie die Weltmeister. Ich dachte mir, das hat was, oder? Kann es sein, dass es in Gemeinschaft leichter geht? Dass es etwas anderes ist, ob man seine Hantelbank im Keller stehen hat oder vielleicht in einem Fitnessclub Mitglied ist? Ich vermute, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht so viel Erfolg. Gemeinschaft ist etwas Besonderes. Und wir finden auch bei dieser wichtigsten Entscheidung, bei der Entscheidung für Gott, dass er uns gleichzeitig auch in diesem Angebot Gemeinschaft geben möchte. Möchte einen weiteren Text mit euch lesen. Er steht im 1. Korintherbrief und hier in Kapitel 12, wo Gott unterstreicht, eine Entscheidung für ihn ist eigentlich immer auch die Chance, die Möglichkeit, das Geschenk in eine besondere Gemeinschaft zu kommen, wo es leichter geht. 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und hier der Vers 13. Und dieser Vers nimmt Bezug auf diese Entscheidung für Gott, die Taufe. Und es heißt hier, 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Man könnte auch übersetzen, in einen Leib hineingetauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf dieses Getränk. Also Taufe, Entscheidung für Gott, ist immer auch eine Entscheidung, eine Chance, in eine Gemeinschaft zu kommen, in der es, ich glaube, das ist Gottes Absicht, leichter geht, wo Ermutigung und Begleitung zu erfahren ist. Die Bibel nennt das die Gemeinde Gottes. Und in der könnten wir dann, um im Bild zu bleiben, unsere geistlichen Muskeln trainieren, wachsen, Unterstützung zu bekommen, Wegweisung. Und ich sage auch gleich, diese Gemeinde Gottes ist keine perfekte Gemeinde. Das sind Menschen, die natürlich auch unterwegs sind. Manchmal erlebt man da auch Herausforderungen und Enttäuschungen. Und doch, glaube ich, ist es etwas ganz Besonderes, diese Gemeinde zu erleben, die eine ganz besondere Mission auch hat, die sie verbindet, alle, die Jüngerinnen und Jünger sind. Das Gute, was man erlebt hat, an andere weiterzugeben und dabei zu wachsen. Und diese Gemeinschaft als Zuhause zu erleben. Und das kann man immer wieder. Gerade letztes Wochenende waren wir in Wien und wir haben Menschen dort kennengelernt, innerhalb der Gemeinde, die uns gleich ihren Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt haben und uns zu Hause gelassen haben, uns alles gezeigt haben, ein komplettes Vertrauen hatten, mit denen wir ganz besonders auch sprechen konnten, nicht nur so an der Oberfläche, sondern zu Hause erleben. Dieses Wochenende ist für mich persönlich auch ein ganz besonderes Wochenende. Teil dieses Zuhauses, dieser geistlichen Gemeinschaft sind Menschen hier in Bogenhofen und auch von ganz anderen Orten. Einige sind gekommen und es erinnert mich an einen ganz besonderen Moment, der schon 22 Jahre her ist. Und doch kann ich mich noch wie heute an diesen Moment erinnern. Es ist der Moment, wo wir eigentlich schon unterwegs waren, unsere Koffer waren gepackt und alle Kisten in Mailand, um umzuziehen nach Sizilien. Und dann ruft mich der Maurizio an, der heute gesungen hat. Ja, wir haben noch mal eine kurze Sache mit dir zu besprechen. Könntest du noch mal in die Gemeinde kommen? Ja, wir saßen zwischen unseren Kisten zu Hause, natürlich. Und wir sind hineingefahren, wir sind zur Gemeinde gefahren und haben dort in einem der Nebenräume folgendes Bild vorgefunden. Da waren sie, alle versammelt, Überraschungsfeier. Da war so viel zusammengewachsen in diesen 7 Monaten, die es nur waren. Ein Zuhause, das ich sonst nirgendwo gefunden habe, außerhalb der Gemeinde Gottes. Und vielleicht, wenn ihr das Bild genau anschaut, seht ihr oben in diesem kleinen Bild an der Wand, das ist ein Herz von jeder Familie, von jedem Mitglied dieses geistlichen Zuhauses. Das werde ich nie vergessen. Das ist ein Stück Gemeinde Gottes, die ich erleben durfte, für das ich sehr dankbar bin. Grazie. Der familiäre Fitnessclub. In Gemeinschaft geht es leichter. Ich glaube, das zeigen nicht nur die Fitnessclubs, bei denen es nur um körperliche Fitness geht. Geistliche Muskeln zu trainieren, zu wachsen, das ist wichtig. Und dabei zu Hause zu erleben. Ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir uns auch dafür entscheiden. Du sitzt am Steuer und kannst dich für die Mitgliedschaft im familiären Fitnessclub Jesu entscheiden. 3 Bilder. Hochzeit, Waschstraße, familiärer Fitnessclub. Aber abschließend vielleicht noch, wie sieht Taufe praktisch aus? Lass mich hier noch 2 kurze Abschnitte ergänzen. Das eine spricht von Jesus selbst, wo es heißt, Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus, als er auf dieser Erde war, geht selbst zu Johannes, dem Täufer, und lässt sich taufen. Und es heißt dann weiter: Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Heiligen Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir merken, bei der Taufe Jesu haben wir die Elemente Wasser und Geist. Und wir haben wichtige Dinge hier, die wir mitnehmen können für unser Verständnis, wie Taufe aussieht. Es heißt in diesem Abschnitt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, sozusagen, um zu tun, was nötig war, damit Jesus unser Stellvertreter werden konnte und unser vollkommenes Vorbild, in dem wir ihm nachfolgen sollen. Er wurde nicht getauft, weil er gesündigt hatte, sondern ließ sich taufen, weil wir gesündigt haben. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir sicherlich einen großen Wunsch, seinem Beispiel hier zu folgen, als Erwachsener eine reife Entscheidung zu treffen und zu verstehen, Taufe ist dabei nicht der Endpunkt, sondern sozusagen der Doppelpunkt, wo es losgeht, der Anfangspunkt. Und ich freue mich sehr, dass wir am nächsten Sabbat hier eine Taufe erleben, wo eine ganze Reihe von Menschen genau diesen Schritt, diesen Doppelpunkt setzen wollen als öffentliches Bekenntnis. Und ein zweiter Text, den ich noch ergänzen möchte, im Johannesevangelium heißt es: Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen. Für diese Handlung scheint Wasser wichtig zu sein, nicht nur ein bisschen, sondern viel. Wenn man heute nach Israel fährt und zum Jordan fährt, dann kann man zum Beispiel diese Stelle sich anschauen, wo viele Touristen hingeführt werden. Johannes suchte sich eine Stelle aus, wo er genug Wasser hatte. Warum? Vor einigen Jahren hatte ich das Vorrecht, eine Konferenz im Libanon zu besuchen und auch das alte Tyros. Und dort in den Ruinen dieser Stadt, ganz in der Nähe, wo das Meer eben ist, in der Strandnähe, kann man heute noch diesen Ort hier vorfinden, und man kann das hoffentlich erkennen, das sind Becken, wo damals Leute viel Geld verdient haben, weil sie Stoffe eingefärbt haben. Das kann man hier vielleicht auch sehen. Aus diesen Produkten eben haben sie diese Stoffe in diese Becken eingetaucht, getränkt, um dann diese Stoffe purpurfarben zu verkaufen und viel Geld zu machen. Das ist die Idee. Taufe ist dieses Eintauchen, eingetaucht werden in sozusagen das Wasserbad. Das kann man hier bis heute noch sehr schön sehen. Und die Geschichte, vielleicht als letzten Aspekt, macht deutlich, dass die ersten Christen und bis dahin eigentlich immer wieder Christen, die dieses Wort ernst genommen haben, das auch so getan haben. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das folgendermaßen lautet: Mehrere Jahrhunderte lang nach der Entstehung des Christentums wurde die Taufe gewöhnlich durch Untertauchen vollzogen. Aber seit dem 12. Jahrhundert wurde in der römisch-katholischen Kirche die Infusion, Übergießung bevorzugt, weil diese Form mit weniger Unbequemlichkeiten als die Taufe durch Untertauchen verbunden ist. Die Kirche übt ihre Verfügungsgewalt darin aus, dass sie die geeignete Weise anwendet, jeweils den Umständen von Ort und Zeit angepasst. Es gab hier also eine Veränderung, eine Anpassung, wird hier gesagt. Und doch finde ich es spannend, wenn man den einen oder anderen Ort besucht, wie hier zum Beispiel das antike Ephesus, und man nicht nur das Amphitheater sich anschaut oder die Bibliothek, sondern man hat Informationen. Und ich weiß, als wir uns das angeschaut haben als Theologiestudenten, hatte uns unser Lehrer in Kirchengeschichte, Dr. Heinz, gesagt: Wenn ihr in Ephesus seid, dann vergesst nicht, das Baptisterium anzuschauen. Und wir stellten jedem, den wir fragen konnten, die Frage, wo ist das Baptisterium hier? Und keiner konnte uns helfen. Und es dauerte eine ganze Zeit. Ihr seht es unten vielleicht einigermaßen gut, als wir diesen Ort gefunden haben. Es war kein Mensch da. Auch das Baptisterium gibt es nur noch in den Grundmauern. Aber das Taufbecken, wo Christen der ersten Jahrhunderte mit Sicherheit, denn es waren wichtige Konzilien dort, getauft haben, das ist bis heute erhalten. Und man kann sehen, wie man dort die Treppen runtergeht, um getauft zu werden, so wie Jesus dieses Beispiel gegeben hat. Auch in Rom, in Pisa, es gibt einige Orte, wo man das bis heute deutlich sehen kann. Und damit wird eigentlich unterstrichen, was die Bibel selbst sagt. Und vielleicht noch diesen Text hier aus dem Römerbrief, wo es heißt, oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Denn so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dieser Text macht deutlich, diese Form transportiert einen Inhalt. Es geht um das Absterben eines alten Menschen, symbolisch im Wasserbad, und der Beginn eines Neuen. Und ich glaube, es ist wenig auf der Welt, was man erleben kann, als den Moment der Taufe, wo jemand sagt, das ist so ähnlich wie eine Hochzeit. Das ist so wichtig, darauf möchte ich mich bestmöglich vorbereiten, weil ich ein reifes Ja sagen möchte, ein Ja in der Öffentlichkeit, dazu stehe ich. Diese Handlung ist wie eine einzigartige Waschstraße, eine Superreinigung, außen und innen, ganz. Gott bietet an, all den Dreck unseres Lebens, die Bibel nennt es Sünde, abzuwaschen. Und diese Taufe schenkt uns gleichzeitig sozusagen, um im Bild zu bleiben, die Mitgliedschaft in Gottes familiären Fitnessclub, wo er möchte, dass es gemeinsam leichter ist, dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren und dass wir zu Hause finden. Im ersten Teil unseres Gottesdienstes haben wir als Adventisten immer die Bibelschule, unterhalten uns über einen Abschnitt innerhalb der Bibel, und ich fand diese Woche diesen Abschnitt ganz besonders wertvoll und war auch sehr bewegt von der abschließenden Geschichte, die dort berichtet wurde. Es ist die Geschichte von dieser Zeitungsanzeige in irgendeiner Londoner Zeitung mit der Nachricht, dass sie nun schon 3 Jahre tot ist und erst in ihrer Wohnung gefunden wurde. Und es hieß da, Joyce wurde als Skelett vor ihrem Fernseher gefunden. 3 Jahre. Niemand hatte sie vermisst. Und dann kommt im Heft der Bibelschule die Aussage, und unsere Lage ist eigentlich noch viel schlimmer. Tod für immer, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Aber wenn wir uns dafür entscheiden, was Gott uns heute angeboten hat, entscheiden, Ja zu ihm zu sagen, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht erneut, dann verspricht er uns Leben in alle Ewigkeit. Diese Entscheidung ist so wichtig, weil es um Leben und Tod geht. Und deshalb sagt Gott in seinem Wort, und nun, was zögerst du? Steh auf, ruf seinen Namen an. Und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wir wollen beten. Gott des Himmels und der Erde, unser liebender Vater, auch am Ende dieses Gottesdienstes wollen wir nochmal innehalten. Wir haben uns bewusst gemacht, dass du uns in deinem Wort sagst, dass du uns so gemacht hast, dass wir das Steuer unseres Lebens in der Hand haben. Wir können Entscheidungen treffen, wir müssen sie treffen, jeden Tag. Und wir haben heute über die wohl wichtigste Entscheidung nachgedacht, die Entscheidung, ob wir ein Leben mit dir leben wollen oder ohne dich. Du hast uns dein Angebot
unterbreitet oder erneut unterbreitet. Du hast uns gesagt, dieses Ja zu dir, wie du es gewollt hast, die Taufe. Vielleicht können wir es ein Stück weit besser verstehen durch diese Bilder der Hochzeit, der einzigartigen Waschstraße und dem familiären Fitnessclub. Herr, wir möchten dir für dieses Angebot danken. Es ist dein größter Wunsch, dass wir es annehmen, dass wir von deiner Liebe bewegt und überwältigt sind, dass du uns willst und dass du uns vermisst, solange wir nicht bei dir sind. Aber du lässt uns auch die Freiheit. Herr, danke für dieses Vorrecht und danke, dass wir diese Gedanken mitnehmen können, uns erneut oder vielleicht zum ersten Mal durch die Taufe für dich zu entscheiden. Segne uns in unseren weiteren Überlegungen und wir danken dir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.